Du bist wunderbar, Jesus. Niemand kommt dir gleich. Ja, und wenn wir deine Schöpfung betrachten, dann können wir erahnen, wie wunderbar und wie wunderschön du bist, Jesus. Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für unsere Gemeinschaft und ich bitte dich, dass du jetzt auch redest zu uns durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du mich leitest durch deinen Geist, dass ich das sagen kann, was du sagen möchtest, Herr. Amen. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Schön, euch leibhaftig zu sehen. Ihr wisst ja, dass ich an der Hochschule unterrichte. Allerdings war ich jetzt schon über 2 Monate nicht mehr an der Hochschule, mache meinen Unterricht von zu Hause, schalte also morgens den Computer ein, starte das Programm Zoom, das wir auch fürs Gemeindegebet verwenden. Ja, und dann quatsche ich in den Kasten da rein. Und die Studenten haben zu Hause eben auch ihren Kasten vor sich und hören dann, was ich ihnen sage und was ich ihnen auf dem Bildschirm zeige. Funktioniert erstaunlich gut, aber echte, leibhaftige Zuhörer vor sich zu haben, ist trotzdem viel schöner. Am Anfang von der Vorlesung frage ich dann oft, so, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Und dann meldet sich jemand, wenn wir eine echte Vorlesung haben, oder jemand tippt dann auf seiner Tastatur und dann sehe ich das und dann kann ich sagen, richtig, genau. Also, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich glaube an Gott, den Vater, genau. Und dann habe ich doch gesagt, ja, ich werde jetzt weiter über das Glaubensbekenntnis sprechen. Gut, was kommt dann als nächstes? Den Allmächtigen, genau, eigentlich müsste ich jetzt darüber sprechen. Das lasse ich jetzt mal aus, das kommt nämlich nochmal im Glaubensbekenntnis später. Und dann an den Schöpfer des Himmels und der Erde, genau. Und das fand ich super, dass ausgerechnet letzten Sonntag der Klaus zu mir sagt, du, ich habe da so ein Gedicht für Jesus und schöne Fotos über die Schöpfung dazu. Ich würde das gerne mal im Gottesdienst vorstellen. Und dann hat er mir es eben auch noch geschickt, sodass ich wirklich wusste, um was es genau geht. Und dachte, wow, das ist einfach wieder Gott, der die Dinge zusammenfügt, dass das jetzt super einfach auch zu meinem Predigtthema passt. Also vielen Dank, Klaus. Ja, also heute Gott, der Schöpfer. Wir kennen natürlich alle 1. Mose 1, 1. Mose 2, den sogenannten Schöpfungsbericht, wo so in ganz groben Zügen eben beschrieben wird, 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag bis zum 6. Tag, was Gott so der Reihe nach gemacht hat, wie am Anfang irgendwie Chaos war, Tohu wa Bohu, steht da im Hebräischen, und wie Gott dann eben so Schritt für Schritt da praktisch Ordnung reingebracht hat, Dinge getrennt hat, Licht von der Finsternis und das Wasser hier vom Wasser da und Wasser vom Land getrennt. Und wie er den Dingen dann auch immer irgendwie Namen gegeben hat, das heißt jetzt Meer und das heißt Land und das heißt Himmel und das heißt Erde und so weiter. Und wie dann eben auch die Lebewesen geschaffen werden. Und wenn man da mal aufmerksam liest, merkt man, es kommt immer wieder eine Formulierung, er hat jedes geschaffen nach seiner Art. Kommen insgesamt 10 Mal vor in 1. Mose 1. Immer wieder, jedes wurde nach seiner Art geschaffen. Finde ich irgendwie interessant. Das ist so der typische Schöpfungsbericht, der ihm sofort wahrscheinlich bei diesem Thema einfällt. Aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Stellen in der Bibel, wo von Gott als dem Schöpfer die Rede ist und wo er auch einfach als der Schöpfer gelobt und gepriesen und angebetet wird. Ich möchte nur exemplarisch, 2, 3 Stellen vielleicht vorlesen. Psalm 139 heißt da so in den Versen 13 bis 16. Denn du, Gott, bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Finde mit wunderschönen Worten hier eben so poetisch beschrieben, ja, Gott hat jeden Einzelnen von uns gemacht und er hat ihn kunstvoll gewoben und geformt und sich ausgedacht. Oder in Römer 1,20 lesen wir, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Geht da noch weiter, damit sie ohne Entschuldigung seien, die Menschen, die dann eben trotzdem nicht an ihn glauben. Das ist eben auch wieder das, was uns der Klaus vor Augen gemalt hat. Ja, wenn wir mit offenen Augen durch die Schöpfung gehen, durch diese Welt, dann können wir eigentlich immer wieder nur staunen. Und ja, letztlich auch dadurch, selbst wenn wir noch nichts von Gott gehört hätten, müsste man dann eigentlich drauf kommen, da muss es jemand geben, der sich das alles ausgedacht hat und der das alles so wunderbar gemacht hat. Schließlich auch in der Offenbarung gibt es die eine oder andere Stelle, zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also, das zieht sich so durch die ganze Bibel durch. Naja, auf der anderen Seite lernt heute jedes Kind im Schulunterricht, ja, was? Dass alle Lebewesen, einschließlich uns Menschen, irgendwie zufällig durch Evolution entstanden seien. Also vor, keine Ahnung wie lang, vielen Jahrmillionen, hätte es da irgendwie so eine chemische Ursuppe gegeben. In Klammer, wo kam die eigentlich her? Und da wären dann erste primitive Formen des Lebens entstanden, einzellige Lebewesen. Und anschließend hat sich daraus dann über ganz lange Zeit einfach zufällig und allmählich ja höhere Lebewesen entwickelt. Entwickelt, ja, Evolution heißt ja eigentlich nichts anderes als Entwicklung. Und ja, schließlich irgendwann, ich weiß nicht, vor ein paar tausend Jahren dann oder hunderttausend, ich kenne mich mit den Zeiträumen nicht aus, sei dann eben auch aus dem Affen irgendwie hätte sich der Mensch entwickelt. Ja, und was dahinter steht, so als Kernaussage, ist eigentlich, dafür braucht man keinen Gott, dafür braucht man keinen Schöpfer, das ist alles von selber passiert. Gut. Ihr wisst wahrscheinlich, die Idee geht zurück auf Charles Darwin. 1859 hat er da sein bahnbrechendes Werk veröffentlicht. Und seitdem gilt diese Sicht der Dinge unter Wissenschaftlern auf der ganzen Welt eigentlich als bewiesen. Es gibt nur ganz, ganz wenige, ich sag mal, Randgruppen, Nischen, die irgendwie vielleicht sagen, ja Moment, also so ganz überzeugt bin ich von dieser Theorie nicht. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was glauben wir? Glauben wir jetzt der Bibel oder glauben wir der Wissenschaft? Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wir glauben der Wissenschaft an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist auch grundsätzlich nicht irgendwie schlecht. Wissenschaft, Naturwissenschaft vor allem, die Erforschung der Natur und ihrer Phänomene, hat uns unheimlich weit gebracht und hat uns faszinierende Dinge ermöglicht. Also schlicht und einfach die Tatsache, dass ihr das, was ich sage, jetzt über diese Lautsprecher hört, da steckt jede Menge Technik und Wissenschaft dahinter. Da musste man erstmal herausfinden und erforschen, was Schallwellen sind und wie die sich ausbreiten. Und dann konnte man da irgendwie so ein klitzekleines Mikrofon konstruieren, was dann diese Schallwellen auffängt und in elektrische Impulse umsetzt. Was ist überhaupt Elektrizität? Auch das haben Naturwissenschaftler im Laufe der Zeit erforscht. Dann habe ich hier so einen Sender, der das Ganze dann auch noch drahtlos da zu dem Empfänger schickt. Elektromagnetische Wellen, faszinierende Dinge, wurde alles von der Wissenschaft erforscht und so weiter und so weiter. Genauso natürlich Computer, Kühlschränke, Fernseher, Autos, all diese Dinge basieren natürlich letztlich auf Wissenschaft und auf den Erkenntnissen, die man da gewonnen hat. Oder auch die moderne Medizin mit Röntgengeräten oder der Möglichkeit, dass man also mit einer klitzekleinen Kamera dann das Innere des Magens oder des Darms betrachten kann. Faszinierend, wäre ohne Wissenschaft und ohne Forschung undenkbar. Das heißt, Wissenschaft an sich ist gut und richtig und nützlich und den Auftrag Gottes, der auch in 1. Mose 1 steht, macht euch die Erde untertan, der beinhaltet für mich auch die Erde oder eben die Natur zu erforschen und zu entdecken. Aber gut, ja, wie funktioniert denn so eine Erforschung und so eine Entdeckung in den Naturwissenschaften eigentlich? Gehen wir mal gedanklich zurück ins Jahr 1680 ungefähr. Da hat ein Mann namens Isaac Newton gelebt. Hat einen schönen biblischen Namen. Isaac war, glaube ich, auch gläubig, hat sich auch viel mit Theologie beschäftigt. Und er hat aber auch ganz viel naturwissenschaftlich geforscht. Also man erzählt, ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Er lag irgendwann unter einem Apfelbaum und hat da den Apfel über sich gesehen und vielleicht ist er in dem Moment dann auch runtergefallen. Und dann hat er angefangen, darüber nachzudenken, warum fällt der Apfel eigentlich runter? Warum bleibt er nicht einfach in der Luft schweben oder fliegt in den Himmel? So elementare Dinge, die man halt einfach so als gegeben hinnimmt, hat er angefangen, drüber nachzudenken. Und dann hat er sich überlegt, wenn da ein großer und ein kleiner Apfel, andersrum, ein großer und ein kleiner Apfel hängen und die dann runterfallen, welcher ist dann schneller auf dem Boden? Und solche Dinge. Ja, und dann hat er angefangen, das eben systematisch zu erforschen. Und das ist typisch Naturwissenschaft. Man sagt, ja, jetzt müssen wir das irgendwie systematisch machen. Wir haben jetzt so einzelne Beobachtungen und dann haben wir vielleicht auch eine Idee, wie das so funktioniert. Also muss man mal ein bisschen erforschen. Und ja, dazu bräuchte ich jetzt vielleicht die Kinder, dass die mir mal ein bisschen helfen, Naturwissenschaftler zu spielen. Wollt ihr dreimal nach vorne kommen? Oder es sind drei? Habe ich niemand übersehen? Also jetzt stellen wir uns vor, ich bin der Herr Newton und guck mal, was ich hier habe. Magst du mal in die Hand nehmen? Das ist ein ganz leichter Tischtennisball, gell? Und das zum Vergleich, gib es mal weiter, könnt ihr alle dreimal kurz anfassen. Das ist, ja, was ist schwerer? Das hier, gib es mal noch weiter. Genau, der ist so leicht, der kullert gleich davon. Okay. Darfst du es mir wieder geben? Danke. So, und jetzt, was meint ihr? Wenn ich die jetzt beide loslasse, welches fällt schneller auf den Boden? Ich lege hier das Polster hin, damit wir mit der schweren Kugel hier nicht noch ein Loch in den Boden machen. Die Schwere fällt schneller runter. Ja, ist irgendwie logisch, oder? Ach so. Ja, genau. Jetzt setzt ihr euch da vorne hin, ein bisschen weiter weg, nicht, dass ihr noch was abkriegt. So, das geht jetzt nämlich ziemlich schnell. Jetzt müsst ihr schaut jetzt einfach da unten hin und schaut ganz fest in dem Moment, wo sie aufkommen. Welches kommt zuerst auf? Es ist ein bisschen gemein, weil die dann nochmal weghüpfen und das bringt ein bisschen durcheinander, aber ihr versucht es jetzt einfach mal. Okay? Also, Achtung, fertig, los. War es wirklich die große? Aber wenn dann nur ganz wenig, oder? Wir probieren es nochmal. Achtung, fertig, los. Ui, jetzt war die weiße schneller. Habe ich sie früher losgelassen? Dann muss ich mich jetzt konzentrieren, dass ich es nochmal ganz gleichzeitig mache. Achtung, los. gleichzeitig. Okay, ja, was stellen wir jetzt schon mal fest? Es ist immer gar nicht so ganz eindeutig. Man muss das vielleicht öfters probieren, weil, genau, ich bin nicht sicher, ob ich es jetzt genau gleichzeitig losgelassen habe. Ich versuche es noch einmal. Achtung, fertig, los. Aber fast gleichzeitig, oder? Also wir hätten ja vielleicht gedacht, die fällt deutlich schneller und kommt deutlich früher auf. Vielleicht sind sie tatsächlich gleich schnell. Jetzt müssen wir noch mal was probieren. Ja, wir müssten jetzt das noch viel höher machen, genau. Da ist jetzt eine ganz kleine und eine große Kugel. Die ist natürlich auch viel leichter. Probieren wir es mit denen auch noch mal. Achtung, fertig, los. Große. Nochmal. Achtung, fertig, los. Kleine oder gleichzeitig? Okay. Letzter Versuch. Achtung, fertig, los. Gleichzeitig. Also, wenn eine früher kommt, dann ist es, glaube ich, so wenig, dass man es kaum unterscheiden kann. Ja, tatsächlich hat der Herr Newton festgestellt, wenn man das jetzt vielleicht wirklich noch viel höher macht und immer wieder probiert, sie fallen wirklich alle gleich schnell. Okay. Das heißt, als Naturforscher muss man auch aufpassen. Man denkt irgendwie, ja, das wird schneller fallen. Und dann muss man aber genau aufpassen und gut beobachten, was tatsächlich, sagen, die Wahrheit ist. Okay, was meint ihr, wenn ihr das Gleiche jetzt zu Hause machen würdet, funktioniert das genauso oder passiert da was ganz anderes? Funktioniert genauso, glaube ich auch. Und wenn wir jetzt eine Rakete hätten und auf den Mond fliegen könnten und dort das wieder machen, funktioniert es auch genauso oder ist da was anders? Aha, okay, da ist vielleicht tatsächlich ein bisschen was anders. Aber fallen sie? Ja, ja, wir können es jetzt leider nicht ausprobieren, aber die Astronauten, die vor vielen, vielen Jahren auf dem Mond geflogen sind, ich glaube, die haben es wirklich ausprobiert und die haben festgestellt, doch, die fliegen schon auch runter, aber du hast recht, sie fliegen langsamer runter, aber sie kommen auch wieder gleichzeitig auf. Okay, also gut, ich glaube, mehr Experimente habe ich jetzt mal nicht. Dürft ihr euch wieder hinsetzen, danke euch. Ja, also, was wollte ich einfach zeigen damit? Naturwissenschaftliche Forschung heißt, man muss experimentieren, man muss Versuche machen, man muss Dinge immer wieder überprüfen. Wenn man jetzt praktisch nur einen Versuch gemacht hätte und dann feststellt, ah, die eine war tatsächlich ein bisschen schneller als die andere und dann sofort sagt, ja, das ist immer so, das wäre voreilig. Man muss es sehr oft machen, man muss es unter verschiedenen Bedingungen machen, man muss es eben mit verschiedenen schweren und verschiedenen großen Dingen machen und so weiter und so weiter. Und wenn man das dann immer wieder überprüft, dann stellt man irgendwann fest, ah ja, jetzt erkennen wir allmählich die wirklichen Gesetzmäßigkeiten, das, was man dann eben als Naturgesetze bezeichnet. Und so hat Newton eben praktisch diese Bewegungsgesetze studiert und erforscht. Und er hat dann festgestellt, ja, die gelten sehr allgemein. Also die gelten eben für große Kugeln und für kleine Kugeln. Die gelten dann auch für Fahrzeuge, die zum Beispiel einen Berg runterrollen. Und da ist es dann egal, ob das euer kleines Bobbycar vielleicht ist oder das große Auto von euren Eltern oder euer Fahrrad, was relativ klein und leicht ist und mein schweres Motorrad. Es gelten immer irgendwie die gleichen Gesetze. Newton ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen und er hat Himmelskörper beobachtet. Mond, Sonne, Sterne, Planeten. Und er hat festgestellt, dass in gewisser Weise die gleichen Gesetze sogar auch für diese Himmelskörper gelten. Und er hat es damit als erster geschafft, die exakten Bahnen zum Beispiel von Planeten vorherzuberechnen. und zu sagen, okay, heute in 4 Wochen wird der und der Planet exakt da und da zu sehen sein. Und das war einfach faszinierend, wie er das geschafft hat. Und es sah dann also so aus, die Gesetze, die Newton gefunden hat, gelten offensichtlich immer und überall. Egal, welche Körper sich bewegen, es gelten die gleichen Gesetze. Es hat über 200 Jahre gedauert, bis dann im Jahr 1905 ein anderer ganz bekannter Wissenschaftler festgestellt hat, nein, so hundertprozentig stimmt es doch nicht. Es war Albert Einstein mit seiner sogenannten Relativitätstheorie, der dann ja durch interessante Überlegungen und zum Teil auch Experimente draufgekommen ist, wenn man winzig kleine Teilchen hat, die kein Mensch sehen kann, die man nur mit speziellen Vorrichtungen überhaupt darstellen kann, Elektronen zum Beispiel, wenn die sich wahnsinnig schnell bewegen, auch viel schneller, als man sich jemals vorstellen kann, dann gelten plötzlich andere Gesetze. Das heißt, 200 Jahre lang hat man Gesetze gehabt, die waren praktisch unumstößlich. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es irgendwie anders sein könnte. Und plötzlich stellt man fest, ja, es gibt doch Ausnahmen, es gibt andere Dinge. Und jetzt finde ich es irgendwie interessant, dass seitdem, seit Einstein, die gesamte Naturwissenschaft der Überzeugung ist, dass Einsteins Gesetze immer und überall gelten. Niemand kommt auf die Idee, dass vielleicht irgendwann jemand nochmal was Neues herausfindet und das dann wieder ein Stück weit über den Haufen wirft. Man ist jetzt der Überzeugung, dass das also schon alle Zeiten gegolten hat und für alle Zeiten gelten wird, dass es nicht nur hier in unserer Erde und in unserem Sonnensystem gilt, sondern auch in den tiefsten Winkel des Weltalls irgendwo anders, obwohl wir natürlich keinerlei Möglichkeit haben, das wirklich nachzuprüfen. Okay, was hat das jetzt aber mit meiner Anfangsfrage alles zu tun, wo ich doch gefragt habe, ja, glauben wir jetzt der Bibel, dass Gott Himmel und Erde und alle Lebewesen geschaffen hat? Oder glauben wir der Wissenschaft mit ihrer Evolutionstheorie? Naja, die Biologie ist auch eine Naturwissenschaft. Das heißt, da kann man auch Dinge beobachten und Experimente machen. Und da kann man jetzt zum Beispiel beobachten, dass sich Lebewesen tatsächlich so von Generation zu Generation verändern und anpassen können. Also ein Beispiel wäre, man hat eine riesige Müllhalde mit giftigem Boden, wo erstmal überhaupt keine Pflanzen drauf wachsen. Die Pflanzen können auf diesem giftigen Boden einfach nicht sich entwickeln. Aber wenn man dann viele Jahre wartet, dann entwickelt sich allmählich doch Leben auf dieser Müllhalde. Und da hilft tatsächlich diese Evolutionstheorie, um das zu verstehen. Dass man sagt, ja, von vielleicht 100.000 oder 1 Million Samenkörnern, die da irgendwie herumgeflogen sind, war vielleicht eins dabei, was irgendwie widerstandsfähiger war als die anderen. Und das hat es dann geschafft, auf diesem giftigen Boden doch Wurzel zu schlagen und eben zu wachsen. Und die Samenkörner, die davon dann wieder gebildet werden, die sind dann auch widerstandsfähig und können dann auch dort sich entwickeln. So verdrängen die allmählich alle anderen und bevölkern dann allmählich doch diese giftige Halde. Und das heißt, dieses, keine Ahnung, Gras oder was immer es ist, das hat sich ein bisschen verändert, auch von seiner genetischen Zusammensetzung, und hat sich angepasst. Also scheint Evolution ja doch richtig zu sein, oder? Das kann man tatsächlich beobachten. Andere Beispiele wären jetzt Züchtungen zum Beispiel. Gut, da beeinflusst man das Ganze noch gezielt, dass man Obstsorten züchtet, die ganz bestimmte Eigenschaften haben. Oder Tiere, Kühe, die dann besonders viel Milch geben, indem man eben von einer, die viel Milch gibt, dann wieder möglichst viele Nachkommen produzieren lässt. Also scheint irgendwie schon was dran zu sein an dieser Evolutionstheorie. Und jetzt sagt man, vielleicht so ähnlich wie bei Newton, okay, wenn das, was wir jetzt hier beobachten, so grundsätzlich funktioniert, innerhalb von einigen Jahren können sich diese Pflanzen da anpassen? Ja, dann können sich doch Lebewesen überhaupt in vielen Jahren, vielen Millionen Jahren doch vielleicht wirklich beliebig verändern und anpassen. Und dann kann zum Beispiel auch aus einem Affen ein Mensch werden, wenn man einfach nur lang genug wartet. Ja, vielleicht. Das ist zumindest mal die Idee, die der Darwin hatte. Aber wenn wir uns nicht ganz sicher sind, was können wir jetzt machen? Jetzt müssten wir eigentlich, so wie vorhin, dieses Experiment wiederholen und überprüfen und bestätigen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Wir können jetzt diese Entwicklung, die angebliche Entwicklung, nicht wiederholen und damit können wir sie nicht überprüfen. Und damit ist sie eigentlich grundsätzlich mit Methoden der Naturwissenschaft nicht zu überprüfen. Also, nur weil diese Evolution im Kleinen tatsächlich funktioniert, zu sagen, ja, dann wird sie im Großen genauso funktionieren, das ist aus meiner Sicht genau der entscheidende Fehler, der gemacht wird. Und wo man das Gebiet der Naturwissenschaft mit gesicherten Erkenntnissen, die man durch Experimente überprüfen kann, einfach verlässt. Okay. Und tatsächlich, das, was man im Schulunterricht normalerweise lernt an Beispielen für Evolution, das sind genau auch solche Beispiele, die eben im Kleinen funktionieren. Die kann man und die muss man nicht bestreiten, die sind echt. Aber der Schluss dann, dass es dann in Jahrmillionen beliebige Veränderungen möglich sind, der ist meiner Meinung nach falsch. Okay, und damit formuliere ich es jetzt mal so, ist die Evolutionstheorie aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt wirklich ganz bewusst als Wissenschaftler auch, es ist keine bewiesene wissenschaftliche Theorie, wie es üblicherweise dargestellt wird. Es ist auch nichts anderes als ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Evolution, könnte man sagen. Also ich nicht, aber müssten die Leute sagen. Ich glaube einfach, dass es so war. Ich mag nämlich nicht glauben, dass es einen Schöpfergott gibt. Ich brauche keinen Gott, ich will keinen Gott. Deswegen passt mir diese Theorie vielleicht besser ins Konzept. Ja, ein Glaubensbekenntnis, so wie eben unser Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, nein, wir glauben wirklich an Gott als Schöpfer. Ehrlicherweise muss ich jetzt auch noch dazu sagen, mit allem, was ich jetzt versucht habe zu erklären, kann ich natürlich auch nicht beweisen, dass es wirklich so war, wie wir es in der Bibel lesen und dass Gott es geschaffen hat. Nur weil ich die eine Theorie nicht glaube, weiß ich dann natürlich auch noch nicht, ob die andere Sichtweise stimmt. Es bleibt ein Glaubensbekenntnis, aber einfach eine Überzeugung in unserem Herzen. Und mir kommt es bei der Wissenschaft ein bisschen so vor, wie wenn sie einfach krampfhaft an dieser Theorie festhält, obwohl es inzwischen ganz viele Gründe, auch wirklich wissenschaftliche Argumente gibt, die sie zumindest in Frage stellen. Früher hat man gern der Kirche vorgeworfen, dass sie dogmatisch an ihren Überzeugungen festhält. Also im Mittelalter war der Streit, ob jetzt die Erde der Mittelpunkt des Weltalls ist oder die Sonne. Und die Kirche hat da lange und verzweifelt praktisch an diesem geozentrischen Weltbild festgehalten. Die Erde ist natürlich der Mittelpunkt von allem. Und das wirft man ihr gerne vor. Und so würde ich heutzutage der Wissenschaft vorwerfen, dass sie krampfhaft an dieser Evolutionstheorie festhält, obwohl es gute Gründe gibt, was anderes zu glauben. Okay, und deswegen, ja, zurück zum Anfang. Man kann, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen überzeugen, man kann wirklich auch als, sage ich, moderner, denkender Mensch an die Wissenschaft glauben, in dem Sinn eben an all ihre Errungenschaften und das, was sie wirklich bewiesen hat. Und man kann trotzdem an Gott, den Schöpfer, glauben. Und da ist letztlich kein Widerspruch, wenn man eben sagt, okay, diese Evolutionstheorie ist eben keine bewiesene Theorie, es ist einfach ja, ein nettes Gedankengebäude, aber beweisen kann man es wirklich nicht. Also, deswegen dürft ihr dann ohne Probleme, ohne irgendeinen gedanklichen Kampf vielleicht wieder nach draußen gehen, wenn das Wetter mal wieder schöner ist, bei einem Spaziergang dann einfach wieder die Pflanzen und die Tiere einfach bewundern, die Landschaft, die Berge und so weiter. Und dann wirklich so, wie es eben zum Beispiel in den Psalmen oder in den sonstigen Stellen heißt, einfach Gott, den Schöpfer, darüber preisen. Immer wieder darüber staunen, was er sich da ausgedacht hat. Das wäre jetzt nochmal eine extra Predigt. Ja, einfach die Faszination über die Dinge, wie sie funktionieren, wo man einfach, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand auch dahin kommt und so sagt, das soll alles zufällig entstanden sein. Das ist dermaßen unwahrscheinlich. Das wäre eben so, wie wenn man eine Kiste Lego-Steine einfach lang genug schüttelt und dann ein tolles Haus daraus entsteht. Das geht einfach nicht. Da braucht man jemanden, der sich das ausdenkt und der das dann eben gezielt baut. Und das hat einfach unser Gott getan. Also, ich bin jedenfalls froh, dass ich nicht Produkt einer zufälligen und gottlosen Evolution bin. Woher sollte dann die Würde des Menschen kommen? Woher sollte dann mein persönlicher Wert kommen, wenn ich einfach nur ein Produkt dieser zufälligen Prozesse bin? Aber ich weiß, dass Gott mich geschaffen hat. Und so wie wir es vorhin im Psalm 139 gelesen haben, dass er mich geplant und ausgedacht hat, dann gibt mir das doch von Anfang an einen ganz anderen Wert. Eben die Würde des Menschen kommt letztlich daher, dass Gott sich den Menschen ausgedacht hat. Von daher möchte ich vielleicht einfach mit diesen Versen aus dem Psalm 139 abschließen. Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Danke, Herr, dafür. Wunderbar sind deine Werke, ja, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, Herr, und wir wollen es erkennen mit unserer Seele, mit unserem Herzen, aber auch mit unserem Verstand. Wir wollen einfach immer wieder neu erkennen, du hast all diese Dinge wunderbar gemacht. Die Berge, das Meer, die Pflanzen, die Tiere, die vielen Details, die man da entdecken und erforschen kann. Ja, und jeden einzelnen Menschen hast du dir ausgedacht, Herr. Jeder Einzelne ist ja ein Produkt deiner genialen Schöpfung. Dein wunderbarer Plan, den du auch verwirklicht hast in jedem Einzelnen. Dafür preise ich dich, Herr. Ja, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Vater, auch dafür danke ich dir, dass du einfach unser Leben kennst, dass du es schon vorgeplant hast und dass du mit jedem von uns auch für jeden von uns eine Bestimmung hast, eine Absicht, ein Ziel. Halleluja, Vater, ja. Uns fehlen einfach die Worte, wenn wir das bedenken. Lass du es uns begreifen in unserem Herzen und dir immer wieder neu die Ehre dafür geben.